Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast wird unterstützt von der DFA. Die Deutsche Fotografische Akademie ist eine gemeinnützige Vereinigung. Seit über 100 Jahren diskutiert, zeigt und fördert sie künstlerische Fotografie. Im öffentlichen Dialog sucht sie neue Sichtweisen, abweichende Perspektiven, geistige Offenheit und Widerspruch. Mehr Informationen unter www.dfa.photography. Aber okay, die Aufnahme läuft. Mhm. Ich sag hallo nach Frankfurt, hallo Dr. Christina Leber, ab jetzt nur noch Christina oder du. Ich stell dich jetzt kurz vor. Sollte etwas inkorrekt sein, bitte korrigieren. Heute mit Dr. Christina Leber hat katholische Theologie und Pädagogik studiert, danach promoviert, aber dann promoviert über Kunstsammlungen in Wirtschaftsunternehmen.
Ja, Kunstgeschichte war auch mein Hauptfach.
Okay, Kunstgeschichte war auch Hauptfach.
Genau, ich habe Kunstgeschichte, Pädagogik und katholische Theologie studiert.
Okay.
Und es war damals noch aufwendiger, als es heute ist.
War das so? Warum aufwendiger?
Na, weil auch die Promotion war keine Verteidigung meiner Arbeit, sondern Prüfung in Haupt- und Nebenfächern.
Ah, okay. Mhm. Okay, ja, zu der Promotion kommen wir gleich noch. Von 92 bis 99, natürlich 1992 bis 1999, warst du freie Mitarbeiterin in zahlreichen Unternehmenssammlungen, darunter Merrill Lynch, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Tetra Pak und DG Bank, die ja dann später DZ Bank wurde. Und von 99 bis 2001 auch Geschäftsführerin der zweiten Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst.
Mhm. Findet gerade wieder statt in Berlin.
Ja, du bist ja jetzt an der DZ Bank.
Ja.
Und seit 2003 eben bei der DZ Bank Kunstsammlung als Kuratorin tätig und seit 2011 als Leiterin und seit 2021 Leiterin und Geschäftsführerin der Kunststiftung, denn das Ganze wurde in eine Kunststiftung überführt. Mhm. Ist das soweit korrekt?
Ja, das ist soweit alles sehr richtig.
Danke. Ein Traum. Ich muss bei der Promotion direkt einsteigen, weil das ist ein Promotionsthema. Ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen, die promoviert haben, aber das ist ein Promotionsthema, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Wie kommt man auf die Idee, eine Promotion über Kunstsammlung in Wirtschaftsunternehmen zu schreiben?
Also ich kann es knapp machen, ich mache erstmal die kurze Version.
Jo.
Wer waren denn die Medici? Wer war denn der Städel?
Okay.
Also das sind alles Industrielle oder Händler gewesen, die Kunstsammlungen aufgebaut haben, die heute Weltruhm haben. Ja? Mhm. Also warum gilt es für heute nicht mehr, frage ich mich.
Nee, meine Frage zielt ja nur darauf ab, die Idee darüber zu promovieren.
Na gut, also für mich war, also erstmal, jetzt kommt die lange Version. Erstmal, ich habe in unterschiedlichen Städten studiert. Ich habe in Washington DC angefangen, habe dann in Frankfurt studiert, dann nochmal in Rom 2 Semester und dann habe ich in Mainz meinen Abschluss gemacht, im guten alten Mainz. Und nur deswegen habe ich in Mainz meinen Abschluss gemacht, weil ich nur da einen Professor gefunden habe, der dieses Thema angenommen hat. Mhm. Weil es für die Kunsthistoriker natürlich ein bisschen ein Gu hat, also so einen schlechten Geschmack hat von Kunst in Wirtschaftsunternehmen. Deswegen kam auch von dir die Frage. Ja, also ich meine, ich bin da völlig. Und deswegen habe ich auch gleich so provokativ geantwortet, die Medici oder der Städel oder Gott weiß wer. Es gibt so viele Unternehmenssammlungen oder Sammlungen von Unternehmern, die heute Weltruhm genießen. Ich weiß nicht, wann es passiert ist, dass diese Unternehmenssammlungen so argwöhnisch beäugt werden. Auf jeden Fall habe ich ein Seminar hier in Frankfurt besucht. Und da sollten wir die Institutionen, die Kunst verwalten, in Frankfurt präsentieren, also Galerien, Kunstverein, Städelmuseum, die Schirnkunsthalle, das MMK als städtisches Museum und so weiter und so fort. Und ich habe dann den Professor gefragt, warum eigentlich keine Unternehmenssammlung mit dabei sei. Und dann hat er gesagt, ja, machen Sie das. Mhm. Und dann habe ich mich mit der Deutschen Bank vor allen Dingen beschäftigt, weil die Deutsche Bank zu den ersten Sammlungen in Deutschland gehört, die damit auch in die Öffentlichkeit gegangen sind, nämlich schon Ende der 70er Jahre. Die meisten Unternehmenssammlungen sind eigentlich erst in den späten 80ern, frühen 90er Jahren gegründet worden.
Ja, okay. Ja, es ist, also das ist gar nicht so provokativ gedacht, diese Frage von mir. Aber das hat einen Grund. Ich verstehe oft die Kritik an diesen Sammlungen, oder das wird ja auch eher unter vorgehaltener Hand gesagt, das ist das Bad Money, wo auch immer das herkommt, und damit würden sich die Sammlungen da mit rühmen, dass sie da Kunst kaufen und ausstellen, um das mal so ein bisschen niederschwellig zu vermitteln. Und ich bin immer der Meinung, ja, seid doch einfach froh. Man kann auch schlechte Dinge mit seinem Geld machen.
Ja Gott, ich meine, die Bischöfe, keine Ahnung, wo die ihr Geld her hatten und so weiter und so fort. Also nur weil es in der Vergangenheit war, waren die Herkünfte nicht besser in meiner Wahrnehmung.
Genau.
Ja. Also von daher, aber ich wollte noch was zu den inhaltlichen Strukturen sagen. Ich meine, wenn Unternehmenssammlungen so geführt werden, dass die Vorstände selber entscheiden, dann kann ich diese Kritik sehr gut verstehen, weil das natürlich dann so eine persönliche Präferenz wird und keine Qualitätsmaßstäbe angelegt werden. Aber wenn es Unternehmenssammlungen sind, die Fachleute dafür engagieren, eine Sammlung zusammenzustellen, Schwerpunkte zu formulieren, darauf zu achten, dass die Schwerpunkte eingehalten werden. Und meine Vorgängerin Frau Sabau hat immer sehr provokativ gesagt, ich kaufe nicht das, was mir gefällt, sondern das, was in die Sammlung passt. Mhm. Und das heißt, wenn wir heute ankaufen, dann sind es nicht meine privaten Vorlieben, sondern dann gucke ich, welche Kunstwerke haben wir in der Sammlung, was für eine Ausstellung wollen wir machen und wie können wir die Sammlung in den Themen, in denen sie aufgebaut ist, aktuell halten und auch in die Diskussion bringen. Ja. Mhm. Also das heißt, wir machen das auf einer sehr professionellen Ebene und setzen uns auch sehr intensiv damit auseinander, welche Künstlerinnen und Künstler oder welche Kunstwerke gut zur Sammlung passen. Und da geht's auch nicht um Vollständigkeit, selbstverständlich, weil man ja, wenn man Vollständigkeit anstreben würde, dann wäre das eine Investition und auch Lagerkapazitäten, die man gar nicht bedienen könnte, sondern man...
Und irgendwann wäre es vorbei.
Ja, genau. Genau.
Dann wäre ja Ende.
Ja,
wenn man so ein Ziel hat, irgendwas zu erreichen, und dann erreicht man das, was passiert denn dann danach? Das ist ja.
Ja, es werden halt immer wieder neue Künstler aktiv und neue Kunstwerke werden entstehen. Von daher könnte man rege nachkaufen. Aber nee, also wir haben ein festes Budget, das wir aber nicht öffentlich machen. Wir kaufen ungefähr 2 Künstler für die Ausstellung an, die wir planen, das heißt pro Jahr, das heißt es sind 6 bis 8 neue Kunstwerke im Jahr. Also das ist jetzt nicht fett, 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 aber wir versuchen die Sammlung auf diese Art und Weise aktuell zu halten und beobachten auch sehr wohl die Künstler, die wir in der Sammlung haben, und vervollständigen auch die Konvolute von den Künstlern auf diese Art und Weise.
Wenn man, ne, du hast ja gerade eben selber gesagt, ihr achtet darauf, dass das in die Sammlung passt. Was passt denn in die Sammlung und was würde nicht passen?
Na, also die DZ-Bank Kunstsammlung heißt ja DZ-Bank Kunstsammlung, ganz bewusst, aber der Schwerpunkt ist auf fotografische Ausdrucksformen. Früher hieß es künstlerische Fotografie, aber ich finde, künstlerische Fotografie ist nicht mehr das adäquate, die adäquate Ausdrucksweise, weil heute die Ausdrucksformen des Fotografischen von, also es fängt an bei Silber-Gelatine-Abzügen, Farbabzügen, geht weiter über digitale Ausdrucksformen, aber eben auch Crossovers, die analog fotografiert, digital ausbelichtet und so weiter und so fort. Wir haben Filme in der Sammlung, die sich mit Fotografie beschäftigen, mit dem Bild beschäftigen. Wir haben Skulpturen in der Sammlung, die sich mit der Geschichte der Fotografie auseinandersetzen. Das heißt, wir haben alle Gattungen, also alle kunsthistorischen Gattungen, Reliefs, Skulpturen, Abzüge und so weiter und so fort. Wir haben auch übermalte Fotografie oder überarbeitete Fotografie auf mannigfaltige Art und Weise. Und was mir auch immer wieder am Herzen liegt, ist die kameralose Fotografie, die in der Dunkelkammer entsteht mit Hilfe von Belichtung von Fotopapier. Also da kommt die Kamera gar nicht ins Spiel, sondern mit
also dem, so konkrete Fotografie.
Ja, genau. Quasi. Das ist so eine experimentelle Art der Fotografie, die auch heute noch sehr häufig von jungen Künstlern angewandt wird.
Und immer häufiger.
Ja, wieder Gefühl, immer häufiger. Genau.
Wieder. Ne? Also A, mit diesem Analogboom, der ja gerade stattfindet. Mhm. Und es gibt ja auch, ich hatte das auch gelesen, dass du auch, sagen wir mal, Adrian Sauer auch nicht schlecht findest, der ja auch ähnlich arbeitet, zwar nicht im Analogen direkt, aber auch ähnlich kameralos. Mhm. Und sind das Sachen, die dann sehr gut in die Sammlung passen?
Ja, absolut. Ich meine, der Adrian Sauer sowieso, das ist auch ein Konzeptkünstler, der ist in meiner Wahrnehmung sogar eigentlich mit der Philosophie der Fotografie ganz eng verbunden. Mhm. Wir haben platonische Körper von ihm gezeigt, nämlich den Tetraeder, den Dodekaeder und so weiter und so fort. Und die ersten fotografischen Ideen sind tatsächlich das Höhlengleichnis von Platon, ja. Also das heißt, es ist ein paar tausend Jahre alt. Und letztlich geht es darum, wie Licht Bilder erzeugt. Und wenn wir uns klar machen, das wusste man damals noch nicht, wir haben zwei Kammerae obscurae im Gesicht. Ja, wir haben zwei Kammern im Gesicht mit einem Objektiv. Und das Licht fällt vorne rein und wird hinten auf der Netzhaut abgebildet. Das sind die Kamera obscura funktioniert genauso. Ja.
Ja, aber wir interpretieren aber auch noch, ne? Also das
ja, weil wir Erinnerungen haben, ja, weil ja, wir genau. Es natürlich versuchen einzuordnen.
Wir sind ja kein Algorithmus oder
nein,
so.
Nein, nein, Gott sei Dank.
Ja, also das ist schon noch, da würde ich schon noch eine Trennung reinmachen. Das Prinzip ist ein ähnliches, aber wir interpretieren ja die ganze Zeit.
Ja, nur bei der Kamera Obscura, das war ja die Kammer, die um 1000 von einem arabischen Wissenschaftler entdeckt wurde. Der war in der dunklen Kammer und es war ein kleines Loch in der Rückwand. Und erstaunlicherweise hat sich das Bild der Außenwelt auf der gegenüberliegenden Wand, wo das Loch war, auf dem Kopf stehend abgebildet. Mhm. Das ist ein Phänomen der Lichtbrechung. Ich finde sowas geil. Ja,
also ja, ist es auch.
Ja, das ist
wer doch, das selber noch, wer selber noch nie in der Kamera Obscura gestanden hat, sollte sich eine suchen. Es gibt in manchen Städten ja so kleine Boxen, die aufgestellt wurden, wo man einfach reingehen kann.
Genau.
Und es gibt, glaube ich, auch eine Doku von der BBC. Ich glaube, sie heißt Genius of Photography, die fängt tatsächlich damit an, dass Künstler, ich glaube, in Venedig einen ganzen Raum verdunkeln mit so Folie und dann ein ganz, ganz kleines Loch reinmachen und dann bildet sich ganz auf der gegenüberliegenden Wand natürlich auf dem Kopf ein Teil von Venedig ab. Das sieht auch im Film schon traumhaft aus.
Ja, das ist ein physikalisches Phänomen, ja. Und genau so funktionieren unsere Augen. Bei uns ist es genauso, nur weil wir jetzt weiß ich nicht genau was, aber eine Linse haben, sehen wir die Bilder richtig rum. Aber genau so funktionieren unsere Augen. Ja?
Meinst du, wir sehen die Bilder richtig rum? Ich meine, dass das Gehirn das einfach wieder dreht.
Ah, das kann sein. Jetzt müssen wir mal googeln.
Wir sind
aber
beide keine Mediziner.
Ja, ja. aber ich find's phänomenal, dass wir zwei solcher Dinger im Gesicht haben und eigentlich ständig mit diesem Phänomen der Lichtbrechung konfrontiert sind. Ja?
Ja, aber wo ist denn dann die Trennung? Warum brauchen wir denn dann Fotografie? Oh, ist das eine einfache Frage, schwierige Antwort.
Nee, also also nochmal kurz, ich hab ja, Gott, ich hole immer so weit aus. Also die Kamera Obscura steht für den Begriff der Kammer, ja, der Kamera. Mhm. Also selbst wenn wir heute von unseren Handykameras sprechen, die längst keine Kammern mehr sind, ja, sprechen wir immer noch von Kamera. Deswegen ist meine Wahrnehmung so, dass wir eigentlich die Begrifflichkeit klarstellen sollten, was Kamera ist und was digitale Bildgenerierung ist. Und deswegen brauchen wir Fotografie in meiner Wahrnehmung, weil Fotografie eines der vielschichtigsten künstlerischen Materialien ist, die es überhaupt gibt. Mhm. Denn es fängt bei der Philosophie an, geht über die Über die Camera Obscura geht weiter. Im 17. Jahrhundert haben sich dann die Künstler in die Camera Obscura gestellt, haben einen Spiegel an dem Loch befestigt, sodass die Welt richtig herum abgebildet wurde, und haben ihre Leinwand aufgestellt und das, was sich abgebildet haben, abgemalt. Das sind die ersten Fotografen, die ersten Lichtzeichner. Mhm. Also deswegen kann Malerei auch Lichtzeichnung sein. Ja, also wenn man Fotografie so denkt, dann ist Fotografie ein physikalisch-chemisches Spektakel aus Lichtbrechung und chemischen Verfahren. Und heute in der Digitalität wird ja auch häufig digitale Bilder gemacht, dann ausbelichtet auf normalem Fotopapier und so weiter und so fort. Also die Bearbeitungsmöglichkeiten durch die Digitalisierung haben sich vervielfacht, aber die analogen Techniken haben, was du eben gerade auch gesagt hast, ein Revival erlebt, weil es natürlich was völlig anderes ist, ob ich ein Bild in der Kiste habe und nicht sehe, was da eigentlich eingefangen wurde, und dann erst beim Entwickeln erscheint, dann kommt die Erscheinung des
latenten Bildes.
Ja, genau.
Das latente Bild, wer schon mal in der Dunkelkammer im Rotlicht bei der Schwarz-Weiß-Entwicklung gestanden hat, das ist schon ein wahnsinniger Moment.
Ja, it's magic. Mhm. Ja, und dann diesen Entwicklungsprozess zu unterbrechen und wann man ihn unterbricht und wann man, ob man es eher dunkler macht oder heller, ob man Kontraste stärker durchbrechen lässt oder nicht, ob man noch einen Filter einsetzt, ob man wedelt, ob man und so weiter und so fort. Also die Manipulationsmöglichkeiten im Schwarz-Weiß-Labor oder auch im Farblabor, in dem übrigens völlige Dunkelheit herrscht, da muss man sich herantasten, war tatsächlich, und muss seinen Tastsinn, seine haptische Fähigkeiten viel stärker einsetzen. Also lange Rede. Die Analogie ist was völlig anderes als das Digitale. Beide haben ihre Berechtigung und beide sind voller Überraschungen.
Mhm. Jetzt habe ich wirklich so viel auf dem Zettel hier. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir da anfangen, ohne dass das hier ein 8-Stunden-Podcast du hast es gerade eben schon selber einmal so, naja, angeteasert, würde ich mal sagen. Verstehe ich das richtig, dass auch vor allem diese technische Herkunft und das physikalisch-chemische so ein bisschen auch das ist, was dich reizt an der Fotografie?
Ja, das physikalisch-chemische ist ja der Ursprung der Fotografie. Mhm. Und heute gibt es eben Künstler, die dieses Phänomen fundamental in Frage stellen, wie zum Beispiel Victoria Binstock, die Found Footage aus Google Street View nimmt und dann dorthin fährt, analoge Abzüge macht von derselben Situation und dadurch sichtbar macht, dass Google zwar ein Bild eingefangen hat, aber dass, wenn sie da ist, völlig andere Protagonisten oder Situationen dort herrschen. Das heißt, dass jede Situation eine andere ist. Also das ist ja auch eine Frage des Fotografischen immer. Bildet es die Realität oder die Wirklichkeit ab und so weiter und so fort. Mhm. Ja, also, und da wäre ich tatsächlich so radikal und würde sagen, nein, es ist immer nur ein Abbild desjenigen, der das Foto gerade wählt oder auswählt, der den Ausschnitt konfiguriert und die Manipulation am Bild, egal ob analog oder digital, macht. Und heute geht es für mich noch viel, viel weiter, denn wir haben so viele, zum Beispiel David Klerbaut, ja, ist ein sehr bekannter Künstler, und er verwendet immer historische Bildarchive für seine Kunstwerke und macht aber heute digitale Filme daraus. Nichtsdestotrotz, der Ursprung des Bildes ist eine Fotografie und die variiert er dann in unterschiedlichen Phänomenen. Oder auch Barbara Probst, die eine und dieselbe Situation aus 5, 13, 20 Perspektiven aufnimmt und dadurch auch sichtbar macht, dass heute in Gerichtsverhandlungen keine Fotografien mehr verwendet werden dürfen, weil sie schlichtweg nur ein Ausschnitt einer Situation sind.
Ja, ich weiß noch nicht mal, ob das Wort Ausschnitt, ob man es so benutzen sollte, wenn wir schon bei Begrifflichkeiten sind. Ich denke immer nur an das Wort Bruchstück. Das ist nur ein ganz kleines Bruchstück dieser Welt, Realität oder was auch immer das dann ist. Das kann dazu beitragen, Realität zu vermitteln oder Wahrheit zu vermitteln oder eine Idee von irgendwas zu liefern, aber zu mehr ist es tut mir leid an alle, die diesen Wirklichkeitsglauben haben, aber zu mehr ist es leider nicht fähig, was aber auch total schön ist, wenn man kann auch das Positive darin sehen.
Ja, ich find's nur immer wieder phänomenal, dass wir, keine Ahnung, auf Twitter, TikTok, Instagram, in Zeitungen und so weiter und so fort das Bild, das den Text begleitet, immer als Beleg der Wahrheit verstehen. Mhm. Dabei, ich sag immer wieder gerne ein nettes Beispiel, ob wir eine Blume in einem Krisengebiet jetzt in der Ukraine fotografieren oder in Nachbarsgarten, ist inhaltlich ein enormer Unterschied, weil die Blume als Phänomen der Vergänglichkeit zwischen Leben und Tod steht und in Nachbarsgarten ist es einfach nur Dekoration.
Ja. Mhm. Aber gutes Stichwort Dekoration. Okay, eigentlich falsches Stichwort. Welches, das ist eine Frage, die ich unbedingt stellen wollte, in der Sammlung der DZ-Bank, gibt es dort Werke, wo du sagen würdest, das würde ich mir sofort zu Hause hinhängen, hinstellen oder einfach mit nach Hause nehmen, wenn du freie Auswahl hättest?
Ich glaube, ich würde sie alle mitnehmen.
Ja, sehr diplomatisch gelöst.
Nein, ich meine, eine meiner großen Favoriten ist Louis Lawler. Mhm. Wir haben eine Arbeit von ihr, die liebe ich über alles, weil sie das Fotografische in 30x20 einfängt. Also ganz, ganz klein. Sie hat eine Fotografie gemacht von einer Ausstellung, die sie selbst gemacht hat in Portikus hier in Frankfurt noch zu Kaspar Königs Zeiten. Mhm. Da fotografiert sie ein Bild von einer Ausstellung von Gerhard Richter, indem er das Bild zeigt, Eva die Treppe herabkommt. Mhm. Und diese Eva die Treppe herabkommt bezieht sich auf Akt die Treppe herabkommend von ist Duchamp? Also auf jeden Fall einer der klassischen. Mhm. Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ich weiß es auch nicht.
So, und der wiederum hat sich auf auf einen Fotografen bezogen, der auch ein Akt die Treppe herabkommt, fotografiert hat. Heißt er Maybridge? Ich glaube, er heißt Maybridge.
Maybridge oder Marais?
Nee, Maybridge.
Wahrscheinlich Maybridge, ne?
So, der hat ja okay. Diese Bewegungsbilder fotografiert und er hat einen Akt die Treppe herunterkommt fotografiert.
Ja, der hat ja alle vor diesem Raster fotografiert.
Genau. Und das Irre ist, dass Louis Lawler sich also auf einen Fotografen bezieht. Zwischendrin haben einige Maler dieses Thema auch aufgenommen. Aber was sie auf diese Art und Weise schafft, ist, die Klammer der Fotografie als wichtiges bildgebendes Verfahren zu formulieren. Ja? Mhm. Also die Malerei ist zwar wichtig und auch in der gesamten Auseinandersetzung der Bildformen so unterschiedlich. Ich meine, ob man realistisch, ob man kubistisch, ob man und so weiter und so fort. Aber sie, dadurch, dass sie vom ersten Bild als Fotografen ausgeht und sie wieder als Fotografin diese Verdauungsarbeit in der Arbeit von Gerhard Richter formuliert, schafft sie eine Klammer, dass die Fotografie eigentlich das Verfahren ist, das 20. und 21. Jahrhundert am meisten geprägt hat. Und es ist so. Ich meine, Expressionismus, Impressionismus sind deswegen entstanden, weil die Fotografie angeblich die Realität abgebildet hat. Das hat der Malerei die Möglichkeit gegeben, in die Abstraktion zu gehen. Und keiner hat verstanden, dass jedes Foto ein abstraktes Bild ist, weil es eben nur die dritte Dimension in die zweite überträgt und nur ein Ausschnitt ist von einer Person, die es mal eben entschieden hat und dann womöglich noch bearbeitet, entweder in der Dunkelkammer oder auf Photoshop.
Hm. Aber vielleicht, also ne, da wir uns ja eben beide einig waren, dass wir das Wort Realität und Wirklichkeit mal außer Acht lassen sollten, ist es nicht vielleicht so, dass das die größte Stärke von Fotografie immer war, dass es diesen Glauben gegeben hat oder diesen Glauben gibt an diesen Wirklichkeits- und Realitätstreue der Fotografie, an dieses Abbild. Wenn wir das jetzt alles streichen würden, wenn ganz offiziell, hochoffiziell, wenn der Bundespräsident sich hinstellt, übrigens Leute, Fotografie, vergesst das, da ist mit Realität hat das nichts zu tun. Meinst du nicht, das würde der Fotografie auch viel nehmen?
Nee, ist das nicht so ein bisschen wie Religion? Das glaube ich überhaupt gar nicht. Das glaube ich überhaupt gar nicht, weil in meiner Wahrnehmung, seitdem ich Fotografie so denke, sie sich aufmacht und eigentlich alle Gattungen beinhaltet. Ja, also alle künstlerischen Gattungen sind in der Fotografie oder werden durch die Fotografie gestaltet. Ja? Mhm. Jetzt werden wir ein bisschen philosophisch, keine Ahnung, vielleicht hat das ja auch was mit einer Repräsentanz zu tun, die wir als Menschen brauchen, um uns mit dem Tod nicht auseinanderzusetzen.
Ja. Oh ja, absolut.
Und es gibt nichts, was bleibt. Ja. Und das sind, ich glaube, deswegen hat die Fotografie auch so einen Siegeszug angetreten. Und wir haben ja unseren Katalog zum 25. Jubiläum Fotofinish, also der Einzug, Fotofinish sind ja die Fotografien, die gemacht werden, um tatsächlich den realen Gewinner eines Wettkampfs zu ermitteln. Fotofinish, der Siegeszug der Fotografie als künstlerische Gattung. Und für mich ist Fotografie nur dann interessant, wenn sie in der künstlerischen Gattung inhaltlich auch die Fotografie gerade wieder in Frage stellt. So wie Adrian Sauer das macht, so wie Victoria Binstock das macht, so wie Lewis Lawler das macht, also so wie die Künstler, die uns interessieren, sich mit fotografischen Bildtechniken oder Ausdrucksformen auseinandersetzen.
Ja, okay. Habt ihr auch Jean von Kuberta in der Sammlung?
Ja, ja, klar.
Ja, war jetzt gerade irgendwie naheliegend.
Ja, weil ich meine, der hat ja auch so real zusammengesetzte Pflanzen zum Beispiel dann abfotografiert und gibt ihnen lateinische, ganz wunderbare Namen.
Dr. Ameisenhaufen, alleine für den Namen hat er einen Oscar verdient eigentlich.
Ja, genau, genau. Und er zeigt uns eigentlich, dass diese Klons, ja, dass wir sie gar nicht erkennen können.
Ja, er hat ja auch mit diesem Buch, Fauna heißt es, ja, glaube genau. ich, ne? Diese Arbeit, etwas gemacht, was eigentlich alles zusammenfasst, über was wir gerade eben gesprochen haben, nämlich, der hat ja eigentlich Dinge fotografiert, die es nicht gibt, die er sich ausgedacht hat sie aber dann so verwissenschaftlicht, dass man es wieder glauben könnte, dass es sie gibt. Also der hat diesen ganzen Realitätsgedanken einmal durch die Trommel gerührt. Das ist eigentlich das Paradebeispiel für das. Und das Ganze mit so einem Augenzwinkern, was dann immer noch ganz nett ist, also… Ja, nicht verdiskursiert.
Ja, genau. Und ich eines fällt mir noch ein, was für unsere Sammlung ganz, ganz wichtig ist, ist, ich würde sagen, 2/3 unserer Künstler sind Maler, Bildhauer, Zeichner, Landart-Künstler, Konzeptkünstler, aber keine reine Fotografen. Das heißt, uns ist es immer wichtig, dass wenn Künstler die Frage des Fotografischen an die Fotografie stellen, dann stellen sie fundamentaler als reine Fotografen, weil die meisten Fotografen nehmen ihre Fotokamera 1:1 für gegeben hin, ja. Und diejenigen, die Und diejenigen, die aus der Malerei kommen, die fragen sich, was ist denn Fotografie? Und wie kann ich sie so ins Bild setzen, dass sie die Fragen stellt, die ich so, und du hast bei der Materialität vorhin angefangen. Mir ist es wahnsinnig wichtig. Das ist für mich entscheidend für Ankäufe, dass die Materialität oder dass das Material oder die gewählte Umsetzung des Bildes die Inhalte des Bildes untermauert. Ich habe da ein Beispiel für, wenn du eins hören willst.
Sofort.
Raphael Hefti, ich liebe ihn sehr. Wir haben unterschiedliche Arbeiten von ihm. Er ist ein Schweizer, ist so ein hyperaktiver junger Mann, der ganz viele physikalische Versuche auch gemacht hat. Der hat auch mit Phosphor fotografiert. Sein ganzes Auto ist dabei explodiert. Also der ist so ein richtiger Freak. Und der hat Schlangenmoos auf Fotopapier gestreut. Schlangenmoos ist ein Moos, mit dem man früher in Urzeiten das Feuer entzündet hat, weil das ein schnell entzündliches Moos ist. Wenn das getrocknet ist, dann kann man den Stock darin reiben, dann erzeugt es Glut und dann kann man eben Feuer machen. Und das Schlangenmoos hat er auf Fotopapier gestreut, sowohl auf schwarz-weißes Fotopapier als auch auf farbiges Fotopapier. Und hat es dann in der Dunkelkammer angezündet. Und die Spur, die dabei entstanden ist, weil da Licht entsteht, hat er fixiert.
Ah, okay.
Und es sind kosmische Explosionen, es sind unglaublich vibrierende Bilder in allen Farben bei den Farbaufnahmen oder bei den farbigen Papieren, und auch die Schwarz-Weiß-Papiere sehen aus wie Höhlen, ja. Also das sieht aus wie der Ursprung der Entstehung der Welt.
Okay, kennst du diese Arbeit? Fällt mir gerade ein, ähnlich gearbeitet, aber irgendwo in der Lagune. Wahrscheinlich war es schon wieder Venedig. Keine Ahnung, warum ich heute schon zum zweiten Mal das Wort Venedig in den Mund nehme. Und zwar habe ich irgendwo mal eine Doku gesehen über einen Künstler, der seine Schwarz-Weiß-Filme einfach nur in die Lagune von Venedig gehalten hat und sie dort quasi, ja, belichtet, könnte man sagen, über das Salz im Wasser. Mhm. Weißt du, wer das war?
Nee, ich weiß es nicht. Ich kenne die Arbeiten, aber ja. Er hat im Prinzip auch hat er die belichteten Fotopapiere in der Lagune entwickelt. Also das war, er wollte, glaube ich, damit auch in den Ausdruck bringen, dass Wasser in den Lagunen kein reines Wasser mehr ist, sondern eigentlich Chemikalien beinhaltet und so weiter und so fort.
Oder so, okay. Mhm. Alles klar. Habt ihr noch nicht gekauft?
Nee. Arbeit. Nee, aber ich kenne den auch.
Ja, okay.
Aber das ist
schade, dass dir jetzt der Name nicht eingefallen ist.
Nee, ja. Es gibt so viele gute Künstler.
Es gibt wahnsinnig viele Künstler, vor allen Dingen in dem Bereich, also die so extrem medienreflexiv arbeiten. Yeah. Ne? Das ist so, die sich um die Fotografie selber kümmern und nicht um das, was sie damit abbilden können.
Ja, genau.
Wobei ich hier nicht sagen möchte, dass das der einzige Weg ist.
Nein.
Es gibt doch sehr viele Künstler, die nur in Anführungszeichen, ich mache jetzt hier Gänsefüßchen, nur abbilden und das trotzdem schöne Arbeiten mitmachen.
Ja, und übrigens, Schönheit ist nichts, was nicht ausstellbar wäre. Also diese Explosionen von Raphael Hefti oder die aussehen wie Explosionen, diese Schlangenmoos-Brände sind wahnsinnig schöne Arbeiten, ja. Und da ist ja auch beinhaltet, dass die Zerstörung auch eine Schönheit hat. Auch der Atompilz ist ja wahnsinnig schön.
Oh ja, grausam, dass es so ist, ne? Ja. Das ist leider ästhetisch irgendwie. Mhm. Das ist nur, ich glaube, ich würde mir weniger einen Atompilz an die Wand hängen als ein Hefti-Bild.
Ja.
Wahrscheinlich. Wie groß sind die?
Die sind schon 2x1,20.
Ja, habe ich keinen Platz für.
Sind ziemlich groß.
Du hast eine Altbauwohnung. Dann mache ich es nicht. dann mache ich es doch nicht.
Ja, das Problem mit der Fotografie ist ja auch, also zumal, also dann, wenn Fotopapier mit im Spiel ist, das natürlich auch sehr lichtempfindlich ist. Deswegen zeigen wir diese Arbeiten tatsächlich auch nur in der Ausstellungshalle, also die lichtempfindlichen, weil sonst würden wir die zerstören.
Schräg eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt, dass man Fotografie nur deshalb in bestimmten Situationen zeigen kann, weil es so lichtempfindlich ist. Mhm. Irgendwie beißt sich da die Katze in den Schwanz,
habe ich
das Gefühl.
Ja, es ist halt vergänglich, wie alles.
Ja, ganz, ganz schlimm. Es ist auch, wir schweifen wieder, wir wollen nicht philosophisch werden. was ich vergessen habe, ganz am Anfang zu sagen, ist die Kunstsammlung, beziehungsweise also die Stiftung ja dann nicht, aber die Kunstsammlung wird nächstes Jahr 30.
Ja, genau.
Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Viele andere so große Kunstsammlungen hat es gar nicht gegeben damals, oder?
Doch, 1993, wir gezählen zu den letzten. Wir haben nur sehr früh formuliert, dass wir eine klare Abgrenzung hatten. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen uns um die fotografischen Ausdrucksformen bemühen, ja, und zwar über das Foto hinaus. Mhm. Und wir haben auch im ersten Jahr 93 ist die erste Skulptur in die Sammlung gekommen. Ah, okay. Also von daher, es gab schon sehr früh Skulpturen, die sich mit dem Fotografischen oder der Lichtbrechung des Fotografischen auseinandergesetzt haben.
Okay, also es heißt Kunstsammlung, ist aber, um das jetzt einfach mal so abzuschließen, tatsächlich ein starker Schwerpunkt auf Fotografie. Also auf das Fotografische, auf um es mal anders zu sagen. Um wir bei den richtigen Begrifflichkeiten, weil ich habe auch ein Interview mit dir gelesen, wo du sehr dafür plädiert hast, das lieber das Fotografische zu nennen, anstatt die Fotografie, aber es rutscht einem trotzdem immer wieder über die Lippen, dass man über die Fotografie spricht.
Ja, ich kann dir auch sagen, warum. Wenn du von Fotografie redest, hat jeder von uns ein anderes Bild im Kopf. Wir denken an Urlaubsbilder, Familienbilder und so weiter und so fort. Wenn du vom Fotografischen sprichst, dann fragt sich jeder, was ist damit gemeint?
Ja, du meinst, es ist nur eine Frage mit Inbegriffen, die das Ganze ein bisschen ausdifferenzieren könnte.
Ja, genau.
Okay, und es gibt ja also eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es Hito Steil oder so war, die ne, dieses Lens-Based Media irgendwann mit in den Diskurs brachten. Mhm. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ist das schon wieder längst wieder überholt, weil es braucht für vieles, um Bilder, um Fotografisches zu produzieren, ja schon nicht mal mehr eine Lens. Also Bilder mit diesem Fotoeffekt können heute schon ohne Linse produziert werden und werden trotzdem als Fotografie wahrgenommen.
Ich weiß jetzt nicht, auf welche Fotografien du dich beziehst, denn auch die Arbeit von Raphael Hefti ist ja ohne Linse fotografiert. Also ist ja.
Ja, okay. Okay, zwei Teile. Das eine ist, da sind wir dann bei konkreter Fotografie, also so, ne, Fotogramme, Cyanotopien etc. Mhm. Natürlich auch alles ohne Linse. Aber der Schritt nach dieser Idee von Lens-Based Media ist ja dann schon diese AI-KI-Fotografie. Mhm. Ach, Fotografie sage ich schon. Das ist, jetzt, ich bin auch schon bei Fotografie.
Animation im Grunde ist eins.
Ja, genau. Irgendwie ist das computergenerierte Bilder.
Mhm. Genau.
Und die haben auch diesen Fotoeffekt. Da wäre das Wort, das Fotografische ja auch noch zu nutzen, oder? Ja,
absolut. Dann darf man, also wenn man vom Fotografischen redet, dann darf man die Definition, um was für eine Art von Bildgenerierung es sich handelt, hinterher.
Okay, es geht nur noch um den Eindruck, quasi.
Ja, es geht darum, dass man das alles, was mit eben der Idee des Fotografischen zu tun hat, also mit der Idee des Abbilds, des realen Abbilds. Mhm. Und auch die KI sind ja, versuchen ja die Realität zu imitieren. Vielleicht sind die sogar fotografischer als die als das Abbild, ja, weil sie ja nur etwas imitieren. Und letztlich imitiert jede Fotografie eine Form von Umgebung.
Umgebung, genau. Eine Form von Umgebung. Ich zitiere dich, ich muss dich kurz zitieren. Ich fand das Zitat so schön aus dem, du hattest ein kurzes Interview im Sprengelblog mit Stefan Gronert. Und da hast du die schönen Sätze, die ich jetzt zitiere, gesagt. Es, also in Klammern Fotografie, sind Abzüge einer dreidimensionalen Welt, die auf zwei Dimensionen reduziert werden. Die räumliche Tiefe und die Präsenz der Gegenstände geht in den Bildern also verloren. Die Kunstwerke werden zu eigenen Objekten mit einem veränderten Narrativ. So können die Artefakte immer wieder nur Abwandlungen der Realität sein und repräsentieren sie nicht. Das geht uns bei der Betrachtung allzu oft verloren. Ich glaube, das fasst ja fast alles zusammen, was du gerade eben gesagt hast. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, warum muss das Wort Kunstwerke da stehen? Das trifft ja eigentlich auf alles zu, oder?
Soll ich jetzt Josef Beuys zitieren?
Aber sofort. Natürlich.
Ja, ich glaube ja daran.
Also. Okay. Das alles einfach, das Kunstwerk ist alles.
Ja, also ich glaube wirklich, wenn wir, Gott, jetzt werde ich sentimental.
Ach, schön.
Aber wenn wir mit Herzen, mit dem Herzen die Welt anblicken würden, dann würden wir sehen, dass auch ein Baum ein Kunstwerk ist, oh mein Gott. Ja, dass die Tiere, alle Kunstwerke sind sehr individuell, dass wir alle einzigartige Wesen sind und dass, du weißt, dass ich katholische Theologie studiert habe, dass wir alle göttliche Wesen sind, die auf einzigartige Weise auf dieser Erde existieren und dass auch diese Erde ein einzigartiges Wesen ist, ja. Und da fällt mir immer der wunderbare James Turrell ein, von dem wir sowohl eine Lichtinstallation haben als auch Fotografien von ihm. Das wissen viele nicht, dass er auch fotografiert hat. Und er hat den Roden Crater, also dieses Gebiet in Arizona, von oben fotografiert, indem er das Licht versucht einzufangen. Mhm. Und er ist bewusst in die Wüste von Arizona gegangen, weil er gesagt hat, er wollte keine Lichtverschmutzung haben, damit tatsächlich nur das kosmische Licht in seine Konstruktion eindringt. Und er hat immer gesagt, er würde nicht verstehen, warum die Menschen auf den Mars oder auf den Jupiter oder Gott weiß wohin reisen wollen. Wir sind ein Teil des Weltraums. Wir sind mitten im Weltraum. Und wenn wir diese Erde nicht als solches begreifen und die Energie, die die Erde uns gibt, dafür nutzen, um von der Erde herunterzukommen, werden wir sie zerstören. Ja, also
ja, wir sind auf dem besten Weg.
Ja, dahin. Eben. Und ich meine, das hat James Turrell schon vor 20, 30 Jahren gesagt. Er kommt aus einer Quäkerfamilie. Also ich finde, dass da sind wir auch bei einem Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, dass Kunst auch ganz wichtige Dinge in den Ausdruck bringt. Dass es einerseits eine Freude ist, sie zu betrachten, und andererseits einem auch immer wieder die Themen, die Künstler verhandeln, bleibt einem das Lachen im Halse stecken, ja, weil wir machen ja im Moment gerade eine Ausstellung zur Passage.
Mit den Studierenden aus Essen, oder?
Genau, wir haben, also ich wollte schon immer mal eine Ausstellung zur Passage machen, und als dann die Corona-Zeit kam, habe ich gedacht, das ist eine Passage für uns alle, ja. Und der Einstieg hatte kein Ritual, der Ausstieg wird kein Ritual haben oder vielleicht so einzelne Festivitäten, aber keine festen Rituale. Und diese Rituale, auch in der katholischen Kirche im Übrigen, sind ja dazu da, um vom Kind zum Jugendlichen zu werden vom göttlichen Wesen zum Menschen in der Taufe und so weiter und so fort. Also wir haben mit den Studierenden, wir sind von 1000 Kunstwerken ausgegangen, haben am Ende 28 ausgewählt, und die politischen Themen haben Überhang, ja, und mich hat es sehr berührt zu sehen, wie stark die jungen Menschen, die unwesentlich älter sind als mein Sohn, diese Themen, die uns umgeben, wahrnehmen und wie sehr sie sich damit auseinandersetzen. Also Krieg, wieder Krieg, nochmal Krieg, also ich meine Syrien.
Klima, Weltuntergang.
Ja, genau. Thema ökologische Katastrophe, Thema, also das sind alles Themen, die natürlich auf der Straße liegen und mit denen sich die Künstler von jeher beschäftigt haben, ja. Dass im Expressionismus Huren abgebildet waren, finden wir heute attraktiv, ja, aber damals war das gar nicht attraktiv.
Nee, genau. Das hatte gesellschaftlich, stand das ein bisschen anders. Ja, also das hatte ja auch damals nichts mit Ästhetik zu tun.
Ja, genau.
Und da ging es ja auch nicht, das ist ja alles schön abgebildet, sondern im Grunde war das die erste Dokumentation von etwas.
Ja, genau. Du hast sehr recht. Ich finde es schön, dass du das sagst, weil ich in meiner Wahrnehmung hat der Expressionismus auch viel mit Fotografie zu tun, ja, nur eben auf einer subjektiven Art und Weise. Ja, und letztlich gleichen sich die Bildthemen bis heute. Wir werden im Herbst eine Ausstellung haben mit einem Expressionisten in Freiburg, der so eher so ein regionaler Expressionist ist, aber sehr schöne Zeichnungen gemacht hat von Krieg, Hunger. Das sind Themen, die sterben nicht aus.
Ja, eigentlich schlimm, dass es so ist. Aber das vielleicht gehört es. Das darf man nicht so laut sagen, weil das gehört vielleicht auch einfach zu dieser Welt dazu und zu unserem Leben dazu.
Zum Menschsein, ja.
Ja, das, wie wir so am Anfang, oder du hattest es am Anfang ja auch gesagt, ne, am Ende versuchen wir von morgens bis abends nichts anderes als dem Tod zu entgehen.
Ja, genau.
In jeder Handlung, ne, das ist ja ein grundphilosophisches Thema, dass unsere Handlungen, wenn man sie ganz runterbricht, nur dazu führen, unser Leben zu verlängern und bloß sich nicht mit dem Tod zu beschäftigen. Mhm. Und wir werden jetzt Herrn Barth nicht weiter zitieren. bezüglich seiner Idee zu Fotografie und Sterben, aber er hat das ja auch ganz schön verhandelt, egal wie oft man ihn dafür schelten mag. Mhm. Ja, das Thema Fotografie und Tod ist hängt sehr eng miteinander zusammen, sogar viel enger, als man das glaubt.
Ja, das ist ja nur der Moment, der aufgenommen ist und danach ist er vorbei.
Ja, diese Idee von, ne, das Foto dieses, glaube ich, zu Tode Verurteilten hat er ja besprochen, weil, wenn ich das recht erinnere, mit dieser Idee, er ist tot und er wird sterben.
Ja.
Schräger Moment, das ist, wenn ich jetzt, mein Vater ist vor 4 Jahren gestorben, wenn ich jetzt ein Foto von ihm sehe, passiert genau das Gleiche. Mhm. Ne, das ist so, das ist eine Form von Empathie, das ist etwas, was Fotografie deutlich stärker auslöst als, als Malerei, und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ich eben sagte, dass es der Fotografie schon gut tut, dass sie so sehr an diesem Realitätsglauben klebt, weil wenn ich das nicht so wahrnehmen würde, wäre ich nicht so empathisch, wenn ich eine Fotografie eines Menschen sehe, der gestorben ist. Wenn ich das nicht als real, als Abbild eines realen Menschen verstehen würde und diesen Menschen da mir in diesem Bild quasi erkläre, wenn das nur eine Malerei wäre, dann wäre dieser Effekt nicht vorhanden, glaube ich.
Ja, wie geht's dir aber mit Käthe Kollwitz und Ernst Bahler?
Ja, toll. Also,
die haben auch diese Fähigkeit. Und ich muss sagen, ich meine, ich bin ein wirklich sehr, einerseits sehr analytischer, aber auch sehr emotionaler Mensch, und mich packt Kunst immer wieder, und ich habe nicht selten vor Kunstwerken gestanden und fing an zu heulen, weil sie in mir was angetriggert haben, was sehr essentiell war. Mhm. Und ich finde, das kann Malerei genauso wie Fotografie.
Auf jeden Fall. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Jetzt wird's privat. was bei mir immer triggert, das ist aber eher das Gegenteil von tiefer Emotion, also es ist eine andere Emotion, ist immer Magritte gewesen, weil ich seine Sicht auf die Welt und dieses, eigentlich war er auch schon extrem medienreflexiv, so wie er gearbeitet hat. Mhm. Und das hat mich schon auch immer schon getriggert. Ich stand davor mit offenem Mund und dachte, allein für die Idee, dieses Bild zu malen. Ich glaube, es ist sogar mein Bildschirmhintergrund, dieses La Clairvoyance, wo er den Vogel malt, der aber, seine Vorlage ist aber ein Ei. Allein die Idee ist so gut. Das ist etwas,
das ist eine Passion Piep oder so, ne?
Ja, gut, das ist der absolute Überklassiker.
Ja, aber es ist keine Pfeife.
Es ist genauso
Pfeife.
Gut. Ja, genau, es ist keine Pfeife. Das ist etwas, was bei mir immer was ausgelöst hat. René Magritte hat bei mir vielleicht auch, weil ansonsten ist Kunst so groß. Wir reden jetzt sehr viel über Kunst. Kunst. Und für mich schließt das die Fotografie immer mit ein, aber gibt auch diese Diskussion um, ist Fotografie jetzt Kunst oder ist das keine Kunst?
Ja, dann würde ich sagen, da gibt es schon unterschiedliche, also nicht jeder Fotograf ist ein Künstler.
Aber alle Fotografie kann Kunst sein.
Aber alle Fotografie.
Bin ich schwer von überzeugt.
Ja, das weiß ich nicht so ganz. Also keine Ahnung, ob das Kind, das in der Badewanne sitzt und von der Mutter fotografiert, Kunst ist, also keine Ahnung.
Wenn die Grundmotivation des Fotos ist keine künstlerische, aber die Fotografie selber kann zur Kunst werden.
Ja,
davon bin ich überzeugt.
Ja, aber ich glaube, da muss die richtige Haltung dahinter stehen. Also es gibt Gebrauchskunst, es gibt journalistische Kunst, es gibt dokumentarische Kunst oder dokumentarische Fotografie, und dann fangen die künstlerischen Dinge an, ja. Also für mich ist Fotografie nur dann Kunst, wenn es über das Motiv hinausgeht und das Material mit verhandelt.
Ah, okay. Ja, dem schließe ich mich an. Ich würde dem sogar noch was vorwegstellen, wenn keine künstlerische Grundmotivation vorhanden ist. Also A, sich mit der Welt zu beschäftigen, B, sich der Welt mitzuteilen und B, das mit allem Nachdruck zu tun, weil man es unbedingt will, dann wird es schwer, dass etwas Kunst wird.
Ja Gott, jetzt widerlegen wir uns gerade beide selbst. Ich würde dir da zustimmen, aber wenn eine Mutter ein Kind fotografiert, das gerade in der Badewanne sitzt, dann geht sie ja schon mit der Existenz dieses Kindes auch und mit sehr existenziellen Fragen um. Ja, ich glaube, dass ihr, wenn nicht ganz im Bewusstsein, doch Unterbewusstsein klar ist, dass es ein Moment ist, den sie festhalten möchte, weil sie weiß, dass er vergeht. Ja? Und dass dieses Kind in 3 Wimpernschläge 20 Jahre ist und das Haus verlässt.
Oh ja, Gott. Ja? Ja.
Also von daher sind wir schon wieder bei Josef Beuys.
Das macht nichts mehr. Und wenn es nur die 5 Personen gibt, an denen wir uns langhangeln, ist das okay. Kommt zwischendurch noch Venedig vor.
Beuys war auch in Venedig.
Ja, genau.
Okay.
Nee, das stimmt schon. Vielleicht wollte ich damit auch nur was anderes sagen. Es gibt für mich 2 Teile. Ein Ding, irgendetwas kann spätestens seit Duchamp Kunst werden. Mhm. So, es hilft, glaube ich, sehr, wenn eine künstlerische Motivation vorhanden ist, ne, mit der man an etwas herangeht. Ja. Das macht es einfacher, dass irgendein Ding in einem künstlerischen Diskurs auftaucht. Mhm. Gleichzeitig, ich glaube, in den letzten 3 Ausgaben der Fotonews gab es ja diese erst Klaus Honneff, dann Katharina Bosse und dann Klaus Elle, wenn ich mich nicht recht erinnere, die Diskussion darum, ob Fotografie Kunst ist. Mhm. Das hat mich schon in den Fingern gejuckt, zu sagen, who cares?
Ja.
So, weil da kann man sich lange dran abarbeiten, aber im Grunde.
Ja, vor allen Dingen, wer definiert das?
Ja, warum ist es nicht einfach, was es ist? Für die Künstler sollte es sowieso egal sein, ob irgendwer meint, dass das Kunst ist, was sie nicht ist, außer es geht ums Monetäre. Wenn es um monetäre Sachen geht, dann ist es vielleicht wichtig, etwas in einer bestimmten Schublade zu haben.
Ja, oder einem gewissen Kontext auch gezeigt.
Genau, da geht es dann um Markttätigkeiten und die funktionieren über bestimmte Strategien und über Schubladen. Halt, wo gehört jemand hin und wie funktioniert das? Das hat Regeln, aber außerhalb des Monetären, mach einfach. An alle, die jetzt sind, mach einfach.
Ja, ich würde jetzt sogar noch ein Steckenpferd von mir gerne ins Feld führen, wenn die Zeit noch ist.
Absolut.
Ich bin ein absoluter Fan auch von den persönlichen Blickachsen der Künstler, die sie auf ihr Werk richten. Und auch der Betrachter, also ich bin Systemikerin, ich bin ausgebildete systemische Familienstellerin auch und ich bin der…
Das wusste ich nicht, das stand nirgends.
Und ich bin heute davon überzeugt, dass Künstler auch ihre eigene Biografie in den Kunstwerken sichtbar machen. Also die Themen, die sie behandeln, Flucht und Vertreibung beschäftigt heute viele in meinem Alter, die Eltern hatten, die geflüchtet sind und vertrieben wurden. Und jetzt ist es wieder Thema in Syrien und so weiter und so fort. Also die biografische Sichtbarkeit des Künstlers in seinen Bildern ist enorm, wenn man mal die Frage stellt. Und auch wenn man Texte schreibt, werden natürlich die biografischen Themen auch verhandelt. Ja, das heißt, uns in der Kunststiftung der Z-Bank ist es wahnsinnig wichtig, wenn wir Kunstvermittlung machen, und wir machen sehr viel Kunstvermittlung, auch Kinderworkshops, und das ist alles auch unentgeltlich, weil wir gemeinnützig sind und weil wir der Auffassung sind, dass wir den Schülern, Kindern, Jugendlichen auch gerne die Möglichkeit geben wollen, einfach zu partizipieren und nicht erst mal 10, 15 Euro zahlen zu müssen, um an Kunstgenuss teilhaben zu können. Wir machen dialogische Führungen wir haben in der letzten Ausstellung eine Führung mit einem ITler gemacht. Das war hochgradig spannend, sich mal von einem ITler KI erklären zu lassen. Und wir tun wirklich gut daran, diese ganzen Dinge zu hinterfragen, weil solange wir nicht begreifen, was da mit uns passiert, sind wir den Gesetzmäßigkeiten der KI ausgesetzt. Wenn wir begreifen, was da passiert, können wir selber Entscheidungen treffen und so weiter.
Darf ich einen Buchtipp äußern?
Ja, gerne.
Es gibt ein tolles Buch von Gerd Gigerenzer. Ich überlege gerade, er hat mehrere, hochgradig, ich habe jetzt, glaube ich, alle von ihm gelesen, weil er kann super erklären über Statistik, wie Statistik funktioniert und wo statistische Fehler liegen. Und es gibt ein Buch zu ihm über diese neue smarte Welt. Ich weiß nicht genau, wie der Titel ist. Wahrscheinlich ist das sehr... Kann sein, dass es Klick oder sowas heißt, ich weiß es nicht, aber das Buch ist wahnsinnig gut, weil er sehr gut erklärt, auch an Beispielen, die dann zum Beispiel in der Fotografie eine Rolle spielen, weil das gerade auftaucht, diese KI-Fotografie, was das da eigentlich ist, was wir da sehen. Und warum wir uns auf gar keinen Fall davon täuschen lassen dürfen, was KI ist und was, wo der große Unterschied zum Menschen ist. Mhm. Da geht es auch um selbstfahrende Autos dann zum Beispiel. Mhm. Ne? Das, als Beispiel, dass diese Algorithmen, mhm. Blackbox-Algorithmen werden die genannt, weil die nicht einsehbar sind. Die sind so komplex, mhm. weil der Glaube ist, dass ein komplexes Problem durch einen komplexen Algorithmus gelöst mhm. werden kann, was er zum Großteil widerlegt in dem Buch. Sehr super, schön. Dass diese selbstfahrenden Autos, der Glaube daran, dass die andere Autos erkennen, ist eigentlich ein totaler Irrglaube. Die erkennen nur irgendwas, was sie damit abgleichen, was ein Auto sein könnte. Aber in fast allen Dingen, die interpretativ sind, also wo man interpretiert oder vorausschauen kann, ist der Mensch bei weitem überlegen. Schön, wir sind so weit überlegen darin, aus Erfahrung kurze Zukunftszeiträume vorherzusagen, und diese Algorithmen scheitern, sobald ein Fehler in diesem Muster ist, was sie gelernt haben, scheitern die komplett. Er nennt das, glaube ich, russische Panzer, weil es einen Test gab vom Militär mit Panzern, die wurden im Test alle erkannt und dann hat man die irgendwo hingestellt und es hat nichts mehr funktioniert. Mhm. Nichts, weil das Muster überhaupt nicht mehr mit der Welt übereinstimmte, und es geht auch um fragile Welten und das in einer Welt, in der alles feststeht, in der alle Regeln immer gleich sind, kann sowas wie KI funktionieren, aber die Welt funktioniert leider nicht so. Die Welt ist so unsicher. Ja, es ist ein Traum.
Ich finde es sehr schön, dass du das sagst. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt in einer katholischen Stiftung, in der Guardini-Stiftung in Berlin, mit Lili Lulay und Katharina Dubowska. Katharina Dubowska und Lili Lulay sind beide sehr digital affin und beschäftigen sich tatsächlich mit Bildverarbeitung. Mhm. Und drei Dinge finde ich an dem, was du gesagt hast, sehr wichtig. Wir haben ein Gehirn, das ist so unglaublich. Wir können anhand von optischen Reizen erkennen, ob jemand mit Haut oder Stoff oder Gott weiß was überzogen ist. Wir können die Größenverhältnisse selbst in großer Distanz abgleichen, weil wir die Erfahrung haben zu wissen, wir können die Geschwindigkeit von Menschen, Tieren, Automobilen erkennen und so weiter und so fort. Wir haben noch eine emotionale, ganz viele emotionale Ebenen, weil wir immer unser Erinnerungssystem abgleichen. Mhm. Ja? Lili Lulay hat sich besonders mit der Bildgenerierung von KIs auseinandergesetzt und versucht auch deutlich zu machen, dass diese Algorithmen eigentlich nur interessiert sind an wiedererkennbaren Phänomenen. Also keine Ahnung, Hund, Katze, Maus, Urlaub, Waschmaschine, Spülmaschine und so weiter, mhm, und so fort. Aber eben nicht an den komplexen Zusammenhängen. Gutes Beispiel: ich sitze am Meer und fotografiere das Meer und kriege am Ende des Monats das Bild zur Verfügung gestellt als schönstes Bild des Monats. Und mhm, dass ich mich in dem Moment von meinem Freund getrennt habe, weiß der nicht.
Ja? Genau, also darum geht es.
Es ist nicht das schönste auch Bild.
Genau, in diesem Buch. Die KI kann den Inhalt von dem, was es erkennt, ja, genau, oder glaubt zu erkennen, überhaupt nicht bemessen. Genau. Es kennt nur das Muster eines Schulbusses, genau, weiß aber nicht, was ein Schulbus, ja, eigentlich, genau, ist. Genau. Und das ist interessant. Und wenn man das so liest, dann geht einem so teilweise das Herz auf, weil er auch gleichzeitig sagt, wofür so Algorithmen nämlich gut sind. Ja, also genau, alles, was reine Rechenaufgaben sind, kann jeder Algorithmus schon besser. Also zum Beispiel Spiele, Go oder Schach, mhm, oder so, ist klar, dass irgendwann ein Computer gegen einen Menschen gewinnt, weil der Computer einfach ausrechnen kann, wie, mhm, viel Züge es wie braucht und auf alles eine Antwort hat. Mhm. Aber sobald irgendwas interpretiert werden muss, inhaltlich, mhm, absolut keine Chance. Und die Welt wird von uns tagtäglich, und da sind wir wieder bei der Fotografie, durch und durch interpretiert. Ja. Wir lesen da 1 Milliarde Dinge raus und das trifft immer auf Erfahrung. Das ist ja das Schöne an der Fotografie. Oh, was ist das ein? Das ist ja fast ein Traumschluss.
Ja, diese ganzen, keine Ahnung, diese ganzen Fotografien, die wir auch mit unserem Handy machen, die wir dann posten auf Instagram und so weiter und so fort, TikTok und so weiter, die werden alle gespeichert, ja, um verarbeitet zu werden in Google. Die Katharina Dubowska baut daraus Pappmaché-Figuren, indem sie sie ausdruckt und wieder in die reale Welt zurückführt, also eben als Pappmaché-Wolken. Ja? Was darin sehr deutlich wird, ist, wenn wir alle Bilder, die wir abgespeichert haben, als Pappmaché-Wolken ausdrucken, ersticken wir in Pappmaché-Wolken. Also es wird darum gehen, tatsächlich doch diese Fotos zu selektieren und nicht alle Troutpouts zu speichern, die im Laufe eines hundertjährigen Lebens gemacht wurden und so weiter und so fort. Also keine Ahnung, wir kommen vielleicht irgendwann wieder zurück zu analogen Aussortierungsmethoden, um das Wesentliche, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil wir sonst so viel Energie verpuffen lassen, die wir an anderer Stelle eigentlich brauchen, um diese ganzen Bildinformationen zu speichern.
Also Stichwort Bundesinstitut.
Genau.
Ja, könnte man auch in Frankfurt bauen, ja, by the way.
Ja, oder in Leipzig war mein Vorschlag.
Oder in Leipzig oder in Dresden kann man sowas auch bauen. Man kann überall so ein Haus hinbauen.
Ja, genau.
Das dazu.
Ja, hoffentlich wird es eher ein Vernetzungsding. Ja. Also keine Ahnung, dass sich alle existierenden Fotografieinstitute miteinander vernetzen. Das wäre eigentlich das, was wir brauchen.
Ja, eine zentrale Stelle ist natürlich immer gut, alleine für eine Postadresse, so simpel das jetzt klingt. Also es irgendwo müssen ja Sachen hingeschickt werden oder weggeschickt werden, aber irgendwo eine zentrale Stelle, okay, aber es wird immer so getan, als wenn dann alle Sammlungen, alle Häuser in Deutschland ihre Sachen abgeben müssten, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Nee, man kann sich einfach vernetzen. Die Sammlungen sind alle da.
Ja, nicht nur die Sammlung, sondern auch die Archive, also die.
Genau, ja, das meine ich damit.
Wie heißt die Maren Lübke-Tiedo macht im Moment Interviews mit unterschiedlichen Künstlern und bringt dabei heraus, dass jeder Künstler eine andere Methodik hat und jedes entstandene Kunstwerk auf eine andere Art und Weise behandelt werden muss. Ja,
also Lighting the Art Archive ist
ja,
das.
Ja, genau.
Ne? Genial. Ja, es gibt ja noch mehr dieser Projekte. Super. Ne? In Köln Artist Meets Archive, ja, genau. Wo übrigens Lili Lulay dieses Jahr auch dabei ist.
Ja, sehr schön.
Bei Artist Meets Archive. Ich habe jetzt noch, also wie gesagt, wir haben alles, was ich mir aufgeschrieben habe, vielleicht maximal zur Hälfte. Aber wir wollen es auch nicht ausufern lassen. Trotzdem muss ich dir noch zwei Fragen stellen.
Machen.
Und zwar, bitte keine eigenen nennen. Hast du irgendein Gefühl dafür, was so die beste Ausstellung war, die du bis jetzt gesehen hast? Beziehungsweise, was würde für dich die beste Ausstellung bedeuten? Woran würdest du das festmachen?
Die beste Ausstellung, die ich je gesehen habe, habe ich im Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris gesehen. Sie war kuratiert von Jan de Betz. Einem Künstler, der als Maler ausgebildet wurde und dann im Alter von 20, 21 Jahren den Fotoapparat entdeckt hat und fasziniert war von dieser Kammer. Mhm. Er hat eine Ausstellung hingelegt und ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage. Die war so komplex, so fundamental. Er fing an bei Daguerre, also bei diesen ersten tatsächlich Lichtzeichnung auf die Stadt von Paris, in dem die Menschen nicht abgebildet sind, weil die Belichtungszeit so lang war, dass die Menschen alle verschwunden sind. Gott, da ist schon wieder der Tod. Und hat aufgehört bei skulpturalen Ausdrucksformen. Und als ich die Ausstellung gesehen habe, habe ich gedacht, dass diese Ausstellung muss überall gezeigt werden. Und danach kann man eigentlich keine Ausstellung über Fotografie mehr machen.
Gut, dass sie nur einmal gezeigt wurde.
Ja, leider. Ich hab mit dem Herrn Herrgott, so heißt der, mit dem Leiter vom Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris getelefoniert und habe ihm gesagt, die muss reisen. Aber er hat den Impuls leider nicht aufgenommen. Und jetzt
schade, jetzt bin ich nämlich auch. Wann war das?
Das war 2016.
Oh, ist gar nicht so lange her. Nee.
Und den Katalog gibt's immer noch. Ich kann den nur wärmstens empfehlen. Der Jan Dibitz hat vor allen Dingen Interviews gemacht, hat es in Gesprächsform gemacht. Es gibt zwei oder drei auch sehr gute Texte. Und das öffnet den Blick auf die Wahrnehmung der Welt.
Oh, das sind aber große Töne. Jetzt liegt die Messlatte hoch.
Ja.
So sollte am besten jede Ausstellung funktionieren.
Ja, das ist eine geniale Ausstellung gewesen.
Wirklich. Okay, und was war die letzte Ausstellung, die du gesehen hast, außer natürlich Passagen, also nicht die eigene?
Die letzte Ausstellung, die ich gesehen habe und die ich nicht verstanden habe, war die Ausstellung, die im Moment im im Gropiusbau von einer indischen Fotografin gezeigt wird. Und ich fand es grandios, dass ich ihn nicht verstanden habe. Ich habe den Namen von ihr jetzt verdrängt. Das müsste man jetzt sich gerade mal googeln. Ich war vor 2 Wochen in Berlin. Ich habe sie deshalb nicht verstanden, weil sie aus einem völlig anderen Kulturkreis kommt, den ich nicht kenne. Und ich fand's großartig, dass in der globalen Welt es tatsächlich Künstler gibt, den man nicht verstehen kann, weil man eben nicht aus der Kultur kommt. Aus
ja, man erkennt keinen einzigen Code von dem, was dort passiert.
Genau.
Da fehlt einem selbst, egal wie viel Zeit man damit verbringt, so viel an Erfahrung. Mhm. Und das ist mir auch schon oft passiert, dass ich Sachen sehe und denke, Wahnsinn, aber ich verstehe einfach nichts. Mhm. Und nicht, weil ich hochgradig dumm bin, sondern weil es einfach gar nicht möglich ist,
ja,
das zu verstehen.
So
da fehlt mir ein anderes Leben für.
Ja, genau. Und das hat mich sehr beglückt, dass diese Ausstellung da zu sehen war, weil wir immer so mit unserem westlichen Bild auf alle Kunst gucken und glauben, wir könnten alles dechiffrieren. Aber diese Dame konnte ich einfach nicht dechiffrieren. Und es war grandiose Kunst auf jeden Fall.
Ja gut, das liegt vielleicht auch daran, dass unsere ganze Kunstgeschichte hier total eurozentriert und westlich zentriert ist. Ne? Genau. Also alles, was wir unter Kunst und vor allen Dingen auch im Fotografiebereich verstehen, ist ja, die ganze Fotogeschichtsschreibung besteht nur aus Amerika und Europa.
Ja, weil sie da auch, also in Europa ist die Fotografie streng genommen, also im 19. Jahrhundert ist die, Gott, ja, nein, die Fotografie ist schon eine Erfindung der Europäer. Ja, also ob man Platon sieht oder auch die Kamera Obscura oder die fotografischen Bildgenerierungen, die sind schon sehr, sehr europalastig.
Ja, selbstverständlich. Ja, also klar, das kommt alles hierher, aber es hat sich auch relativ schnell verbreitet.
Ja, das
stimmt. Trotzdem ist die Fotogeschichte, egal welches Buch man aufschlägt, da ist passiert selten. Also Afrika kommt jetzt immer mehr, glücklicherweise, aber sowas wie Indien, China, Japan ein bisschen, das hat andere Gründe. Ja. Das ist alles noch, und das sind Länder, da hat das auch stattgefunden.
Ja.
Ja, darf man nicht vergessen. So, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Nee, du hast mir die Frage nach den Ausstellungen gestellt. Das war's.
Das war's.
Ich habe fertig.
Damit ist diese Sendung vorbei. Christina, wie gesagt, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Alles andere mache ich schriftlich oder so, die ganzen anderen Fragen, die ich hatte.
Ich danke dir für deine guten Fragen und für das sehr inspirierende Gespräch. Es hat Spaß gemacht, danke.
Das freut mich, ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.
Und wenn du das nächste Mal nach Frankfurt kommst, komm vorbei.
Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktionen, Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.